Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Früher war es so, als ich noch beim WDR war, da war die Sommerzeit, hat kaum jemand zugeguckt, da waren die Leute alle in Urlaub. Jetzt machen wir das ganze Jahr im Internet. Jetzt gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, die Sendung nicht zu hören. Denn Internet ist fast überall und es macht, und deshalb sind wir auch so weltweit jetzt mittlerweile vertreten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer im Internetcafé oder wo Sie immer sitzen. Mit Stöpsel in den Ohren, ohne Stöpsel in den Ohren, aus den Lautsprechern, in die Lautsprecher. Herzlich willkommen und jetzt kommt wahrscheinlich Wolfgang Rudolf direkt hinterher.
Ist ja Wahnsinn. Deine Begrüßung, die wird ja immer, ja eigentlich ja. Musst du da ja irgendeinen Kulturpreis dafür bekommen.
Oder fundamentaler.
So, oder? Fundament, ja genau. Ja, auch von mir herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben ein paar Themen ausgesucht, die wir heute wieder besprechen werden. Mit im Studio ist heute wieder Heinz Schmitz und auch er hat einiges dann dazu zu sagen. Und dann wollen wir mal sehen, wie es losgeht. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit dem Heinz Schmitz an,
ja,
oder?
Genau. Der sitzt ja, so schön hier, sitzt so schön gut gekämmt. Jetzt kommen wir wieder zu den Sachen. Neues Hemd angezogen.
Neue Locken.
Ja, 4 Millimeter lange Locken, ja.
Ja.
Die werden mit der Pinzette gemacht.
Ah ja, gut. Wir reden über E-Paper, aber was ich sehe, ist einfaches White Paper, also Papier.
Ja, da gibt es so viel, das habe ich mir ein bisschen aufschreiben müssen, natürlich auf Papier, da wir hier kein E-Paper im Studio haben.
Warum
das ist auch noch nicht?
Warum
so
nicht?
Das frage ich mich auch. Müssen wir vielleicht den Manfred Klauber mal fragen.
Was hat er mit E-Paper zu tun?
Noch nichts eben. Das ist das Problem, deswegen haben wir keins hier. E-Paper macht ja im Moment Schlagzeilen über den Kindle. Ja. Denn das Amazon-Lesegerät, das in USA verbreitet ist, weil Amazon als Buchhändler es direkt mit Inhalten auf den Markt wirft.
Ja.
Dahinter verbirgt sich eine Technologie, die ist von der Firma E-Ink, die an sich ganz einfach ist. Es ist eine dunkle Ölschicht. Die liefert auch für Sony, die liefert auch für andere Reader noch. Plastic Logic zum Beispiel, die in Dresden gerade die Produktion anfangen, ist auch eine E-Ink-Technologie. Das sind in einer dunklen Ölschicht kleine Mikrokugeln, in der schwimmen weiße Plättchen. Je nachdem, wie das Feld angelegt ist, schwimmen die oben oder unten. Wenn sie oben schwimmen, zur sichtbaren Seite hin, dann ist es weiß. Wenn sie unten schwimmen, ist es dunkel.
Ja.
Nachteil dabei ist, dass der Kontrast nicht so sehr gut ist. Also nicht, wie wir es vom Papier gewohnt sind, dass wir fast 90% Kontrast haben. Man liegt bei 30-40% und man hofft, dass man so auf 60% hochkommen kann. Es gibt auch noch eine, das ist aus 1990 so in der Ecke, ist das entwickelt worden. Es gibt noch eine ältere Technologie. Die ist damals bei Xerox, im Xerox Park entwickelt worden, in den 1970er Jahren schon. Da ist man hergegangen, hatte Kügelchen genommen in eine Ölschicht, die waren auf einer Seite weiß, auf einer Seite schwarz und konnte man drehen mit einem elektrischen Feld. Wäre an sich optimal, ein sehr hoher Kontrast wäre damit möglich. Xerox hat auch eine Ausgründung gemacht, nachdem man das erstmal verschlafen hat, die Technologie hat die da 20 Jahre rumliegen lassen. Weil das in der gleichen Zeit entwickelt worden ist, übrigens wie das Internet, das Ethernet, also das Netzwerk, auf dem heute alles basiert. Und das hat man dafür wichtiger empfunden damals. Deswegen war Gyrikon eben nicht mehr da. Es ist eine Ausgründung, hat es gegeben. Man versucht, Prototypen zu entwickeln. Aber im Gegensatz zu E-Ink kommt das Ding überhaupt nicht richtig in Fahrt. Leider, kann man sagen.
Muss aber eine irre Matrix sein, ne? Denn jedes Kügelchen muss ja erreicht werden.
Ja, die Ansteuerung ist immer das Problem. Auch beim Kindle, der hat ja einen relativ breiten Rahmen drumherum, einfach um die Ansteuerelektronik reinzukriegen. Man braucht also durchsichtige Transistoren dafür. Es ist ja kein Licht dahinter. Nicht wie beim LCD, wie wir es kennen. Da ist ja eine Hintergrundbeleuchtung, der an sich der Energiefresser ist. Bei einem modernen Notebook frisst 50% der Energie die Hintergrundbeleuchtung des Displays.
Dann nehme ich lieber ein altes.
Da ist natürlich ein sehr schlechter Kontrast. Da, an die Passiv-LCDs erinnern wir uns vielleicht noch, ein paar von uns, da hatte man eben schwache Farben und sehr schlechten Kontrast und die wurden erst nicht aktiviert.
Ja, ich frage mich eigentlich, warum sich da noch nichts geändert hat, denn die Technologie ist ja nun da und es gibt ja nun schon einige Dinge, die wirklich auf OLEDs basieren und vernünftig basieren. Ich habe seit 5 oder 6 Jahren ein Fotoapparat mit einem OLED-Display hinten drauf. Und wenn der Fotoapparat nicht so schlecht wäre, würde ich ihn auch benutzen, aber das Display ist gut.
Bei OLED hat man leider den Nachteil, dass die bis jetzt noch altern. Das kommt ganz langsam, kriegt man in den Griff. Das ist ja eine Technologie, auf die hoffen viele. A, es ist aktiv, das E-Paper, das wovon wir sprachen, also Gyrikon, auch dieses Elektrowetting, sind passive Technologien. Die reflektieren nur das Licht.
Kann man nicht unter der Bettdecke lesen?
Nein, OLED könnte man unter der Bettdecke lesen. Wäre sehr schön, frisst allerdings wieder mehr Strom.
OLEDs fressen nicht viel.
Ein E-Paper braucht eine Akkuladung pro Monat, so schätzt man. Es gab sogar mal Prognosen für Gyrikon, dass man mit einer Knopfzelle ein ganzes Jahr arbeiten könnte, weil die nur dann Energie brauchen, wenn der Zustand eines Pixels geändert wird. Mhm.
Aber werden wir denn als Leser zufrieden sein mit Schwarz-Weiß? Oder werden wir nicht
doch? Nein, das ist im Moment doch kein Thema. Das wird möglich sein, farbig. Doch, es gibt Prototypen davon, die Fujitsu haben welche vorgestellt.
Mit einer anderen Technologie, muss man schon sagen.
Es gibt auch für E-Ink, auf der E-Ink-Technologie, eine Prototypen, die, also in Dresden, die bauen da dran rum. Die Plastic Logic, die haben E-Ink-Technologie mit eben nicht mit weißen, sondern mit farbigen drin. Nachteil ist, dass der Kontrast noch schlechter ist und dass die Farben noch sehr blass sind. Aber man hofft, das wirklich verbessern
zu können. Warum nimmt man dann eigentlich kein TFT?
Das kann man das nicht ist so wieder, gut
es gibt LCD, bewegen. Es gibt mittlerweile.
Mit LED-Hinterleuchtung und so, ich meine, das sind doch Standards mittlerweile.
Ja.
Und super, wenn ich an meinen kleinen 10-Zoll-Gerät denke, super Bildschirm.
Ja, aber LCD ist in der Technologie, wie wir es heute kennen, nicht biegsam. Es sind Glasflächen. Man arbeitet daran, wenn man Nanoröhren dafür einsetzt, statt der normalen LCD-Kristalle, kann man auch biegsame Displays herstellen.
Aber die ersten Räder sind alle nicht biegsam.
Die sind, weil die Elektronik das noch nicht kann. Die Dresdner behaupten ja, sie werden auch biegsam werden können. Es gibt eine andere Technologie noch für die Farbe, die könnte interessanter sein. Das heißt Electrowetting heißt das. Das im Prinzip wird die Oberflächenspannung eines Öltropfens geändert. Wenn man eine Spannung anlegt, zieht er sich zusammen im Prinzip und die Farbfläche, die darunter ist, kann man sehen. Lässt man die Spannung nach, wird die wieder abgedeckt und damit könnte man relativ einfach auch farbige Displays herstellen, die in den Prototypen um 55%, also immer noch besser als das normale E-Ink-Paper, Kontrast liegen. Wir sprachen drüber über die OLEDs. Mhm. Das ist vielleicht die Technologie, wenn man die auch mit elastischen Leiterplatten macht, die wirklich auch in Zukunft denn für E-Paper Anwendungen sind.
Ja, zumindest zusammenrollen kann man diese Dinger zwar, man kann sie auch zusammenknüllen wie normales Papier,
aber nur einmal.
Ja. Will man denn da so hinkommen, dass man Zeitung quasi so wie eine Zeitung liest, dass man da so ein bisschen drin blättern kann und
die News Corporation, also Murdoch, ist ja an sowas dran. Die arbeiten zusammen mit Fujitsu und versuchen ein großflächiges, was heißt DIN A4 großes Format E-Paper zu kriegen. Einfach um von den Logistikkosten und Druckkosten einer normalen Zeitung runterzukommen. Die Printindustrie leidet ganz enorm darunter, dass die Druckkosten steigen, dass die Verteilungskosten steigen, also die ganze Logistik und auf der anderen Seite die Leserschaft wegbricht. Wenn man jetzt in der Lage wäre, sowas auf ein großes Format zu bringen, auf ein großes E-Paper-Format, könnte man sich seine Zeitschrift runterladen. Und es gibt auch Prognosen, dass die sagen, wenn man das elektronisch anbieten könnte, in einem vernünftig großen Format, das man mitnehmen kann.
Und in Farbe.
Und in Farbe natürlich, selbstverständlich.
Und dann, mit Sound, oder?
Warum?
Ja, das würde ich bei einem neuen Medium doch verlangen.
Also Bewegtbilder kannst du ja im Prinzip.
Im Moment sind die noch ein bisschen langsam. Die OLED-Technologie könnte man dann Video machen.
Sound würde ich schon verlangen.
Die Frage ist, will man Energie dafür ausgeben oder nicht? Energie dafür verschwenden oder nicht? Ja, oder soll der Akku länger leben? Ne?
Ja.
Das ist die Frage.
Ja.
Aber es gibt also Prognosen, dass wenn man ein großes Display hat, dass man dann auch Zeitungen darauf und dass dann die Abozahlen der Zeitung wieder steigen würden. Das hieß dann wieder für die Medienindustrie, dass sie bessere Umsätze erzielen kann, A, durch die Abo-Verkäufe und B, auch durch die Werbung. Denn auf normalen Seite kann man auch wieder in Werbung einklinken.
Mhm. Aber da kann man bestimmt auch wieder Programme da reinmurksen in die E-Reader, die Werbung wieder ausblenden.
Das wollen wir hoffen.
Kannst du jetzt schon mal mit anfangen. Aber wir hatten ja schon eine Zeitung gehabt, eine Netzzeitung gehabt, die wie Newsmax hieß die, glaube ich, haben wir auch darüber berichtet. Die kam aus Dresden, war eigentlich eine ganz nette Zeitung und einen guten redaktionellen Teil gehabt. Mhm. Aber der ging dann irgendwann, ging die Zeitung hops, weil ganz einfach sie nicht zu verkaufen war. Sie war nicht zu verkaufen.
Wir müssen von zwei der Sachen, wenn wir das im Internet haben. Im Internet haben wir die Gratiskultur.
Ja.
Da sind wir nicht bereit für zu bezahlen. Wenn ich eine Zeitung kaufe, habe ich physikalisch etwas, was ich erwerbe und bin dafür bereit, Geld auszugeben. Die Frage ist, wenn man jetzt einen Reader hat und darauf eine Zeitung abonniert, also die kauft und die dann mitnehmen kann wieder, und nicht die einfach nur auf seinem Arbeitsplatzrechner hat, ob man dann bereit ist, dafür Geld auszugeben. Das ist sicherlich ein kulturelles Problem und ein soziologisches Problem. Technisch wird es irgendwann lösbar sein. Und natürlich werden die Medienleute darauf hoffen, dass das geht. Es gibt viele Leute, die dran sind, der Cool E-Reader zum Beispiel, ne, der ist wie der Kindle, auch 6 Zoll groß, nur so klein, für Taschenbücher. Für das wäre ich zum Beispiel ein gefundener Kandidat. Ich schleppe immer meine Bücher mit mir rum, ich lese noch. Ja, ich bin altmodisch. Ich schleppe also immer meine Bücher mit mir rum, weil ich auch 2 Wohnsitze habe. Und muss immer gucken, dass dann immer
das... Zerfahren da so einiges, ne?
Ja. Mhm. Wäre also mit so einem kleinen elektronischen Reader wunderbar ausgestattet.
Warum kaufst du dir kein Netbook mit einem schönen Bildschirm?
Das kann ich. Nein, da habe ich ja 50% der Fläche gehend für Tastatur und sonst was drauf. Ich lese normalerweise abends im Bett und möchte nur so ein kleines Ding haben, wo ich nur meine Schrift drauf habe. Mehr brauche ich nicht.
Ja, dann holst du so ein kleines Tablet, da kannst du umklappen nach hinten und...
Der ist nicht beweglich, der ist schwer, der braucht viel Energie, der läuft ja nur 2-3 Stunden mit einer Batterieladung. Also ich wäre mit so einem kleinen E-Book-Reader wunderbar versorgt. Der Weltbildverlag ist ja mit Boken zusammen an sowas.
Und wenn du Kurzgeschichten liest?
Dann brauchst du nur einen kleinen E-Book-Reader.
Ja, die kann ich mir ja auch ausdrucken und mit ins Bett nehmen. Also die Großen sind also eben im Moment Amazon und der Sony, die dann eben versuchen, zusammen mit Google, die 500.000 Bücher haben,
das die sind aber schwarz-weiß und soll man also noch ein bisschen warten, bis das Ganze sich vielleicht ein bisschen verbessert hat, ein Jahr, 2 Jahre oder sowas. Denn ich bin kurz dabei, mein Cäsar kommt zur Cebit, den möchte ich nämlich als E-Book machen, deshalb stehe ich auch vor diesem E-Paper-Problem. Also warte ich da auch noch mit, dann kann ich wenigstens sagen, kommt bald, brauche ich mich nicht so zu warten.
Ja, da solltest du eigentlich heute schon mal mit Google darüber sprechen.
Ja? Naja. Dass die mich digitalisieren?
Das machen sie ja, ob du nun willst oder nicht. Ja. Also das ist ja nun eins der großen Probleme, was es zurzeit gibt. Da hatte der Justiziar der Unionsfraktion, Günther Krings, den US, Multikonzern, muss man schon sagen, Google, wegen des Dienstes Google Books angegriffen. Der möchte ja, dass die Sache zu Ende ist. Was da passiert ist, ist einfach Folgendes. Ende November hat sich Google gegen Zahlung von 100 Millionen US-Dollar mit den US-Verbänden, mit einigen US-Autorenverbänden geeinigt, dass sie nun berechtigt sind, ihre Bücher da zu scannen und ins Internet zu stellen. Und Google geht mit einer dreisten Frechheit davon aus, dass das nun weltweit Gültigkeit hat. Das heißt also, die scannen auch einige 10.000 deutscher Bücher und missachten vollständig das Urheber- und das Eigentümerrecht geistigen Schaffens bei uns.
Die haben nicht mit der Verwertungsgesellschaft Wort, haben die nicht gesprochen.
Sprechen wohl laufend mit denen, aber es gibt keine Vereinbarung. So, und das ist eigentlich das große Problem. Jetzt hat man wohl erstmal, oder die Autoren, die Deutschen, oder insgesamt hatten wohl bis Anfang Mai eine Einspruchsfrist, die hat man jetzt wiederum verschoben auf den 4. September. Und das jetzt will man versuchen, in Deutschland die Sache zu kippen. Man muss sich das vorstellen. Eine US-Firma zahlt 125 Millionen Dollar an ein US-Unternehmen oder an US-Verbände. Und damit sollen dann auch die Rechte der deutschen Autoren abgegolten
sein. Ist das eine jährliche?
Sache? Nein, eine einmalige.
Einmalige.
So, und keiner hat mit einem deutschen Autor gesprochen. Mit mir hat kein Mensch gesprochen, ob das so ist oder nicht oder wie oder was. Und ich soll Widerspruch einlegen, wenn ich nicht einverstanden bin. Diese Welt wird verrückt in einem Maße, dass es nicht mehr zu beschreiben haben. Gut, aber das, was eben da vom Heinz gekommen ist mit seinem E-Book, mit seinen Readern und so etwas, das ist natürlich das Problem des freien, kostenlosen Internets. Wenn ich meinen Zynismus-Modus anschalte, dann würde ich einfach sagen, wenn die VDLM installiert ist, dann haben wir das Problem nicht mehr.
VDLM?
Ja, kennst du nicht?
Deutscher Lesemuschel.
Nein, die von der Laienmauer.
Ach so.
Denn damit VDLM. Da hängen ja nun einige Verbände
dahinter,
die Lobbyarbeit betreiben und weil sie dann ihre ganzen Autoren und geschützten Sachen und ähnliches Zeug wieder teuer verkaufen können, wenn es denn gesperrt würde.
VDLM, dachte ich, wäre der Verein der Lesemuffel.
Nein, das ist die von der Laienmauer.
Ah gut, okay. Ja, Heinz, das war interessant, vielen Dank. Und E-Paper wird uns noch verfolgen, aber ich glaube wirklich in Farbe.
Das wünsche ich mir auch. Und da ich das Ding wirklich falten und einstecken kann. Und
rollen, nicht falten.
Ja, irgendwann wird sich das auch falten. ein Problem, ein Hindernis für die Wirtschaft und teilweise auch für uns, auch für Journalisten und für viele nur Freiberufler und andere Gewerbetreibende. Nee, Freiberufler ist ja eigentlich per Definition gar kein Gewerbetreibender, aber für viele Leute, die auf das Internet angewiesen sind, das ist die Bandbreite. Die Bandbreite wird überall da, wo sie mal hoch war, reduziert, weil immer mehr Teilnehmer kommen. Wolfgang Back, du hast es selbst erfahren müssen.
Ich wollte am Anfang 16 Megabit haben bei Arcor. Die wurde mir nicht geliefert, obwohl der Vertrag abgeschlossen wurde. Und dann wurden 6 Megabit daraus und diese 6 Megabit.
Na Moment, die Verträge machen diese Unternehmen ja immer so, dass sie sagen, bis zu.
Nee, ich habe noch einen alten Vertrag.
Und da steht das so?
Ja. Da steht auch 6 Megabit drin. Und deshalb habe ich ein Sonderkündigungsrecht. Ich kann also, komme also aus dem Vertrag auch raus, weil man mir jetzt, nachdem es stockte, 10 Minuten kein Internet, 10 Sekunden Internet, 10 Minuten kein Internet, hat man die Leitung durchgemessen und sagte, junger Mann, wir können nur noch 2 liefern. Jetzt habe ich also um die 2 herum, 2 ist es auch nicht genau, also so 1800 Megabit.
Ja, aber das ist ja wirklich ein massives Problem. Man kann gar nicht so schnell ausbauen, wie es notwendig wäre. Ja.
Und, also bei mir in der Ecke, da wo ich wohne in Köln, da wurde also alles ausgebaut, aber woanders. Nicht bei den Telefonleitungen, sondern die ganzen Souterrains, es wurden zu Büros gemacht. Die Straße, die vorher immer leer war, die ist jetzt knallvoll von Autos. Morgens, abends ist sie wieder leer. Scheinbar haben alle diese Büros natürlich auch zugeschlagen mit dem Internet. Und eben geteilt durch so und so viel gibt es so und so viel. Da kommen wir zu dem ganz einfachen physik-mathematischen Satz.
Es gibt natürlich auch noch viele Gegenden in Deutschland, wo es gar kein Internet gibt, wo man sich mit Hilfslösungen, mit Satellitenschüsseln und ähnlichen Kram da zurechtfinden muss. Das ist eigentlich noch schlimmer. Und nun hat die Regierung ja laut getönt und gesagt, wir wollen Breitbandinternet für alle. Aber welche Wege kann man da gehen? Und da kommt wieder unser Korrespondent aus Stuttgart. Hallo, Peter Welchering.
Ja, hallo nach Köln.
Das hört sich ja merkwürdig an, dieser Titel, den du uns da vorhin genannt hast.
Digitale Dividende.
Ja, damit verbindet vor allen Dingen die EU-Kommissarin Viviane Reding, aber eben auch die Bundesregierung, dass sie jetzt ein wenig in Funkübertragung investieren und damit dann ganz furchtbar viele Internet-Breitbandanschlüsse ernten. Und diese Internet-Breitbandanschlüsse, die sollen dann eben dazu beitragen, dass auch die Volkswirtschaft wieder prosperiert und besser werden kann. Und da steckt dann eben dahinter, dass ja durch die Digitalisierung des Rundfunks viele Frequenzen frei werden. Und diese Frequenzen, die da jetzt frei werden, diese bisherigen Rundfunkfrequenzen, daraus sollen Internetfrequenzen werden. Und weil die eben dann einbringen, dass es anschließend gute Internetanschlüsse, breitbandige Internetanschlüsse geben soll, deshalb heißt das Ganze digitale Dividende.
Mit Rundfunk ist ja hier speziell der Fernsehbereich gemeint, und zwar Band 5, das ist also irgendwo um 600 Megahertz herum, plus minus 150, glaube ich. Denn der Rundfunk selbst, UKW, da ist ja die Digitalisierung erstmal, naja, vielleicht nicht vom Tisch, aber auf eine ganz lange Bank geschoben, weil sonst Millionen, zig Millionen von Radios unbrauchbar geworden wären. Aber wie weit ist man denn da? Gibt es denn schon Tests, dass man diese ehemaligen Fernsehbereiche jetzt für die Datenübertragung nutzen kann?
Und mal hören kann?
Ja, es gibt Tests. Es gibt Tests, aber diese Tests fallen eben im Augenblick noch nicht so aus, wie sie ausfallen sollten. Und das hat unterschiedliche Gründe. Es gibt beispielsweise Tests in den Frequenzbereichen zwischen 790 und 862 Megahertz. Da gibt es noch nicht sehr viele Ergebnisse. Es gibt mehr Ergebnisse in dem Bereich 72 Megahertz UHF-Band. Und das ist ja auch das Band, das für Breitbanddienste von der Regierung sehr, sehr stark angepriesen wurde. Da gab es mal so eine Zahl, dass tatsächlich über dieses 72 MHz UHF-Band insgesamt mehrere Millionen Deutsche mit Breitbandanschlüssen versorgt werden könnten. Als man dann genauer nachgefragt hat, könnt ihr denn wirklich damit beispielsweise 2 oder 6 Megabit oder noch mehr an Bandbreite realisieren? Da wurde gesagt, nee, können wir nicht. Aber ein Breitbandanschluss, das ist ja eigentlich auch schon ein Anschluss, mit dem ich 384 Kilobit habe. Also je nachdem, wie man jetzt Breitband definiert, dann hat man natürlich breitbandige Anschlüsse ziemlich schnell beieinander. Und wenn man die raufsetzt und etwa auf 1, 2 oder 6 Megabit kommt, dann sieht es gerade in diesem Frequenzbereich ein bisschen übel aus. Und wenn wir mal bei dem bleiben, da kann man natürlich theoretische Berechnungen anstellen, und das hat auch die Bundesregierung getan. Die haben gesagt, es wird ja demnächst einen UMTS-Nachfolgestandard geben, der heißt LTE. ausgesprochen Long-Term Evolution. Und da kann ich doch einen Maximalwert von 100 Megabit pro Sekunde für so eine Funkzelle erreichen. 100 Megabit pro Sekunde, das klingt also enorm viel, enorm schnell, enorm breitbandig. Nur da muss man zwei Einschränkungen eben auch sehen. Die eine Einschränkung, das ist für eine Funkzelle so ausgelegt. Wohnen in dieser Funkzelle sehr viele Menschen, die dann auch das Internet nutzen, dann reduziert sich ähnlich der Effekt, den gerade Wolfgang Back ja beschrieben hat, dann reduziert sich natürlich das breitbandige Netz oder der Anschluss, der dann für mich konkret zur Verfügung steht.
Macht für 100 Leute in der Antenne gerade mal ein Megabit, was da rauskommt, ne?
Ja, wenn da 100 Leute sind, dann immerhin, das wäre dann noch besser als 384. Ne?
Das Peter, muss man ja dann auch sehen. Peter, wie soll denn das aussehen? Wenn man in diesen Frequenzbereichen dann arbeitet, egal ob im 4-Meter-Band oder da oben bei diesen hohen Frequenzen, man muss doch dann letztendlich selbst einen Sender haben. Man muss ja auch zurücksenden können. Das, was wir heute machen, wenn wir Anfragen ins Internet schicken, Suchanfragen oder Bilder hochladen oder sonst etwas. Soll das nun bei jedem einzelnen Benutzer sein oder soll es da irgendwelche Zentralen geben, die das handeln und von dort aus gehen dann Kabel oder andere Funkstrecken bis zum Endbenutzer?
Also es gibt unterschiedliche Modellversuche. Der Modellversuch, der im Augenblick am stärksten propagiert wird, ist tatsächlich der, dass die Funkantenne tatsächlich beim einzelnen Benutzer steht. Und deshalb ist es auch so attraktiv für die Regierung, zumindest auf LTE als Nachfolgestandard von UMTS zu setzen, weil man da ja ähnlich wie bei den jetzigen kleinen UMTS-Antennen das Ganze beispielsweise in so einen kleinen USB-Stick integrieren kann, mitsamt der Software. Man stöpselt das einfach an die USB-Schnittstelle des Laptops oder des PCs ein und hat eben dann auch sofort eine Funkverbindung. Nur der Nachteil dabei ist, die berühmten 50 oder mehr Megabit pro Sekunde bekomme ich natürlich damit überhaupt nicht hin. Wenn ich dann hochkomme auf ein, ja vielleicht sogar zwei, aber das ist dann schon sehr fraglich, auf ein Megabit pro Sekunde, dann habe ich schon wirklich ziemlich Glück gehabt.
Aber die Zellen sind doch nicht so nah beieinander. Ich muss dann doch, wenn ich da diese Kanäle nehme, wenn die Infrastruktur nicht geändert wird, muss ich doch sehr weit funken.
Ja, bisher sind Funkzellen eingeplant von 10 mal 10 Kilometer und das ist ein weiteres Problem. Denn je schlechter dann eben oder je weiter ich weg bin von der Basisstation, desto schlechter wird natürlich auch die Verbindung. Und wenn die Verbindung zu schwach ist, bricht zum einen natürlich dauernd mein Kanal zusammen. Und zum zweiten, es hat natürlich auch damit zu tun, welche Breitbandigkeit gewährleistet werden kann, wenn ich an die Auslegung der Funkzellen denke. Je enger ich die Funkzellen zusammenfasse, also je kleiner die werden, desto breitbandiger kann ich natürlich auch letztlich dem Endanwender Anschlüsse zur Verfügung stellen. Bleibe ich bei diesen 10 mal 10 Kilometern wie in der ersten Planungsstufe, dann wird es mit der Breitbandigkeit allein aufgrund der Vielzahl der Menschen, die dann gleichzeitig das Internet nutzen wollen, natürlich nicht sehr viel.
Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Das sind ja alles Dinge, die müssen finanziert werden. Die Bundesregierung hat ja hier wohl auch einen Geldtopf zur Verfügung gestellt. Aber erstens, reicht das aus? Zweitens, wer bedient sich daran? Und was kann man überhaupt erreichen von Breitbandigkeit bzw. Größe der Zellen?
Ja, was den Geldtopf angeht, es gibt zwei Geldtöpfe. Der eine Geldtopf heißt Konjunkturprogramm 2. Da hat die Bundesregierung 50 Milliarden Euro reingesteckt. Der andere Geldtopf heißt EU-Zuschüsse. Das sollen bis zu 100 Milliarden werden, aber es steht noch nicht fest, in welcher Zeit die dann ausgezahlt werden, also über wie viele Jahre die verteilt werden. Wenn man beide Töpfe zusammen nähme und davon ausgeht, dass sie tatsächlich sehr zeitnah auch auf den Markt kommen, dann hat man natürlich mit 150 Milliarden schon einiges, was man da machen kann. Es gibt andere Berechnungen, die sagen, naja, wenn wir mal 50 Millionen reinstecken, ist ja auch schon gut, 100 Millionen aus EU-Mitteln, das wäre doch auch schon was. Also richtig verbindliche Aussagen gibt es da im Augenblick noch nicht. Man kann auf alle Fälle davon ausgehen, wenn man realistisch das mal einschätzt, also mehr als bis an einen dreistelligen Millionenbetrag werden wir wohl nicht kommen. Dieser milliardenschwere Ausbau, da stehen die Indizien im Augenblick eher danach, dass der wohl nicht stattfindet.
Es müssen ja auch nicht alle gleichzeitig auf die gleichen Wege geschickt werden. Ich meine, wir haben ja ein Internet und in der Stadt ist es wahrscheinlich schon besser, das über Kabel zu machen, als wenn da zu viele Leute in die Antenne reingehen. Über Land, die würden sich aber freuen, wenn es mal ein bisschen schneller würde. Und was ist eigentlich mit diesem WiMAX los? Das sollte doch auch da eingreifen in die Internetverbindung.
Höre ich gar nichts mehr. Ja, WiMAX war sozusagen in diesen Planungsstufen der Vorgänger von UMTS oder dann eben LTE. Übrigens zu Zeiten von WiMAX, da gab es auch noch eine interessante Berechnung. Da gab es dann 1 Milliarde Euro von Brüssel, also aus EU-Mitteln. Und es gab dann immerhin schon mal 500 Millionen Euro, die dann die Bundesregierung drauflegen wollte. Dann wären wir bei 1,5 Milliarden gewesen. Also man sieht, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche und viele Zahlenspiele. Und das war zu Zeiten ungefähr so vor einem guten halben Jahr noch in der Diskussion. Da sollte dann ein großer Teil tatsächlich in WiMAX fließen. Inzwischen sagt man auch in den zuständigen Ministerien, WiMAX kann stattfinden, aber wir setzen unsere Priorität hier auf LTE, also den UMTS-Nachfolger. Und dann will man natürlich auch probieren, ob man nicht doch auch noch den DSL-Ausbau, also den kabelgebundenen Ausbau voranbringt. Ja. Nur da gibt es im Augenblick noch wahnsinnige Schwierigkeiten, weil das sehr, sehr viel teurer werden wird und Funkverbindungen mit weniger Geld realisiert werden können.
Also ich höre von dir immer nur Schwierigkeiten. Gibt es irgendwelche Vorstellungen, die auch realistisch sind, wann es denn soweit ist, dass man beginnt und wie lange es dauern wird, bis wirklich jeder, wie von der Politik gefordert, Teilnehmer werden kann an diesem Breitbandnetz?
Ja, es gibt auch hier wieder relativ, ich sag mal, vollmundige Aussagen. Beispielsweise gab es eine Regierungsaussage, dass bis zum Jahr 2018 alle Haushalte einen Internetzugang mit einer Mindestdatenrate von 50 Megabit erhalten sollen. Also 2018, das wäre tatsächlich schon in 9 Jahren. Ne? Und dann jeder Haushalt Mindestrate 50 Megabit, nicht bis zu, sondern Mindeststandardrate. Das würde einiges an weiteren Kosten verschlingen, vor allen Dingen für die kabelgebundene Kommunikation. Und da weiß im Augenblick niemand, wo diese Gelder herkommen sollen. Denn nach allem, was ich auch so aus Brüssel höre, scheint mir tatsächlich diese Version 1 Milliarde aus Brüssel, 500 Millionen aus dem Konjunkturpaket 2 die realistischere Variante zu sein. Und ja, 1,5 Milliarden kriegen wir dann hin, aber mehrere Milliarden, gleich zwei- oder dreistellige Summen, die bekommen wir auf gar keinen Fall hin.
Ja, und dann hier in Köln haben wir es ja noch besser, da soll ja NetCologne 100 Megabit machen und die haben das auch und ich habe mal gedacht, guckst du mal nach, wann du dran bist. Ich stehe noch gar nicht, also unser Ortsteil steht noch gar nicht auf der Liste, obwohl ich mitten in Köln wohne.
Du hast so viel gemeckert, die haben dich rausgeholt.
Nee, das scheint so zu sein, dass das denen doch ein bisschen teuer wird, denn es geht sehr, sehr langsam vorwärts. Und unser Ortsteil ist einer der ältesten von Köln, der wird scheinbar überhaupt nicht berücksichtigt. Obwohl wir es gebrauchen könnten.
Also insgesamt sind das vollmundige Versprechungen, wie du schon gesagt hast. Aber so wirklich was dahinter sehe ich da noch nicht, dass wir kurzfristig tatsächlich einen Wirtschaftsfaktor, Informationszugang, der ja nun tatsächlich da ist und Voraussetzung ist dafür, dass es in Deutschland auch wirtschaftlich wieder aufwärts geht und zwar schnell aufwärts geht, dass man da in diese Richtung viel tut, ist gar nicht zu erkennen, denn alles schläft, Internetzugänge nur gegen wirklich viel, viel Geld und wir wissen ja auch, dass so Riesenunternehmen in Deutschland, die in der Kommunikation tätig sind, erstmal die Hand aufhalten und sagen, wenn, dann müssen wir erstmal so viel Geld bekommen, damit wir investieren und dann müssen wir das auch verkaufen können, recht teuer, damit es sich lohnt. Werden wir denn bald irgendwann alle an einem schnellen Internet sein oder soll man das erstmal vergessen, bitte?
Nö. Also ich fürchte, wir müssen das erstmal vergessen. Es wird natürlich nach wie vor eine Handvoll Pilotprojekte geben, aber diese Pilotprojekte, die haben für mich also beruhigenden Charakter. Da kann dann gesagt werden, liebe Leute, guck mal, wir tun doch auch was, wir erproben das ja schon und dann warte doch erstmal ab. Ja, und da können dann eben einige Jahre vergehen.
Das war diese Ungerechtigkeit, dass die Landbevölkerung hinterherhinken musste. Das war in BTX-Zeiten schon. Das war in DFÜ-Zeiten so, mit wie hieß das Ding, mit dem man da rein, Nui? Ne? Doch, eine Nui musste man haben. Als man da in DATEXP rein wollte, das ging also auch sehr langsam
richtig,
auf dem Land.
Network User Identification,
ja, ne?
Genau.
Da kommt's wieder. Ja, und heute ist es eben auch noch so, dass sie auf dem Land oft kein DSL bekommen können und
und die in der Stadt kriegen es runtergeschraubt.
Ja. Das ist doch wiederum, da sind wir wieder auf dem gleichen Stand der Dinge.
Ja, also unsere Kommunikationsadern und Transportadern in Deutschland sind alle etwas verengt, veraltet, überaltert und müssten gepflegt und aufgeputzt und aufgemöbelt werden. Aber leider ist das ein großes Hindernis für uns in Deutschland. Und ich denke...
Aber da sind wir doch ganz anderer Natur. Wir sind jung, dynamisch. Und nicht Erfolg alt und ja gut.
Peter, schönen Dank für diese Informationen. Wir hoffen, es wird besser, als wir uns denken und wir sind am Ende der Sendung.
Guck mal, was ich hier hochhalte.
Der Wolfgang Back hebt den Daumen hoch.
ein.
Nein, du sagst ja in der letzten Zeit immer selbst EBIP.
Selbst
EBIP. Peter, tust du auch einen Daumen hoch?
Ich habe jetzt beide Daumen
hoch. Da, ja, sehr gut, ja. Und dann EBIP. EBIP heißt so viel wie einer Blatt über beim, und es fehlt was beim fehlt Internet. Was.
Ja, denk mal nach, bis zur nächsten Sendung
war es. Danke, Peter. Einer Tag bleibt noch. Über beim Internet.
Und viele Grüße nach Hause und tschüss und immer EBIP.
EBIP.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.